da do da ba ba da do da do da 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 do da do. Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 36. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist figurschmeichelndes Stricken. Ja, meine 14 Tage habe ich nicht so ganz einhalten können. Ich bin super duper tierisch beschäftigt. Es ist Tour de Flies, wie ihr ja wahrscheinlich schon wisst. Außerdem schreibe ich wieder. Es gibt zu diesem National Novel Writing Month auch so Sommercamp-Ausgaben. Eins war im Mai schon, ja. Und jetzt im Juli wieder. Und nachdem ich im Juni fast gar nichts geschrieben habe, habe ich gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit. Und ich versuche also verschärft zu schreiben. Ich spinne wahnsinnig viel und ja, das reicht dann eigentlich auch im Wesentlichen schon. Sport mache ich wieder etwas mehr als vorher, glaube ich. Ja, doch. Nicht nur alle 14 Tage Yoga, sondern irgendwie möglichst so jeden zweiten Tag und so. Das ist auch teilweise spinnbedingt. Ich bin relativ verspannt durch das viele Spindelspinnen. Und das Yoga hilft dagegen sehr schön. Das Yoga hilft auch gegen die Verspannung nach dem Joggen. Genau. Dann, ich habe heute echt eine Menge auf dem Plan. Ich wollte erzählen vom Forentreffen Süd, genau. Ich war nämlich direkt im Anschluss an den letzten Podcast, ja, das Wochenende weg. Wir haben uns von dem PCs Spinnradclub aus getroffen in Simbach am Inn, im Kirchberger Hof zum Spinnen. Es sind dieses Jahr relativ wenig Leute gekommen. Das lag sicher auch vorwiegend daran, dass das Forum offline war, ist jetzt aber wieder online, also spinnradclub.de. Ich bin da eher sporadisch unterwegs. Ich nutze das aber sehr gerne für diese Treffen. Ich gehe ja auch zum Spinntreffen nach Tutzing, immer wenn es irgend geht. Und diese Treffen werden auch über dieses Forum organisiert. Und es gibt auch jede Menge Infos da und Leute und alles. Aber meine Zeit und Energie ist ja begrenzt. Ich kann ja nicht überall irgendwie noch mehr Zeit verbringen im Internet. Also vor allen Dingen im Internet, weil wenn ich immer nur Zeit im Internet verbringe, dann fühlt sich das auf Dauer leicht unbefriedigend an und ich kriege dann nicht wirklich was weiter und das finde ich immer sehr schade. Also habe ich genau eine der Sachen gemacht, von denen es immer heißt, man soll das nicht tun, und habe Leute, die ich im Internet kennengelernt habe, persönlich getroffen. Aber ich meine, das war ja alles im Rahmen. Erstens mal war ich schon zweimal dort. Zweitens mal kamen Leute mit, die ich vorher schon gekannt hatte. Und drittens mal bin ja nicht bei jemandem auf den Bauernhof gegangen, ohne irgendwie einfach so, sondern wir haben uns ja in einem Gasthof getroffen, so richtig offiziell. Außerdem habe ich ehrlich gesagt noch nie eine schlechte Erfahrung gemacht damit, dass ich jemanden treffe, den ich übers Internet schon länger kenne. Und also es ist eigentlich nicht so, glaube ich, dass man da von jemandem gar keinen Eindruck kriegt und dass der einem dann alles erzählen kann. Vor allen Dingen ist das ja auch nicht das Hauptanliegen der meisten Leute da. Genau. Das war sehr nett. Genau, aber die Merkwürdigkeit dieser ganzen Veranstaltung ist mir wieder klar geworden, als ich dann so gepackt hatte. Dachte ich mir, naja, es wäre vielleicht ganz günstig, wenn ich meiner Familie sage, wo ich überhaupt hinfahre. Denn nur zu sagen, ach ja, ich fahre dann zum Spinntreffen nach Simbach, tschüss. Habe dann die Adresse des Hotels rausgesucht und aufgeschrieben und habe dann gesagt, ja, und ich fahre mit Christine und Susi. Hier sind ihre Handynummern. Nee, von Susi hatte ich keine. Von der wusste ich auch den Nachnamen nicht. Jetzt schon. Nachnamen wusste ich auch keiner. Also gesagt, ja, ich fahre mit der und die kommt aus Gräfelfingen und die andere kommt da irgendwo aus Tutzing und ich kenne die, aber es ist alles okay. Aber das ist dann schon irgendwie komisch, wenn man dann mit Leuten sich ins Auto setzt und da quer durch die Weltgeschichte fährt. von denen man den Nachnamen nicht weiß. Wobei, die kannten ja meinen wahrscheinlich auch nicht. Also ist auch nichts passiert, war sehr schön. Wie gesagt, wir waren insgesamt, glaube ich, nur so 6 Leute. Ja, genau 6. Das war für mich aber jetzt auch eigentlich ganz schön, weil ich oft auch die Krise kriege, wenn zu viele Leute beieinander sind und auch wenn ich zu lange mit Leuten zu tun habe. Ich habe ja, wie auch schon öfter erwähnt, beruflich sehr viel mit Leuten zu tun und da reicht es mir dann normalerweise. Das zieht mir relativ viel Energie und deswegen bin ich auch immer ein bisschen vorsichtig mit irgendwelchen Extra-Treffen oder so, auch so Wochenenddingern. Aber auf das Spinntreffen wollte ich unbedingt diesmal wieder fahren. Ich hatte davor schon die ganze Zeit mit der Spindel gesponnen, denn ich wollte ja trainieren für die Tour de Vlies und habe aber nach Simbach vor allen Dingen das Spinnrad mal wieder mitgenommen, und zwar das Little Jam. Ich scheine jetzt irgendwie übergangslos in meinem Spinnteil gelandet zu sein, dann ist das heute halt mal andersrum. Habe das Little Jam mitgenommen und war auf einmal total happy, dass ich mit dem auch mal wieder spinnen kann. Das stand schon eine ganze Weile dumm rum und hatte 2 verschiedene Kammzüge mitgenommen, weil ich mich nicht richtig entscheiden konnte, welchen davon ich spinne, und natürlich auch in meinem Größenwahn gedacht habe, ich schaffe vielleicht beide. Das habe ich nicht geschafft, aber ich habe erstaunlicherweise geschafft, komplette 100 Gramm Merino-Seide zu verspinnen zu Sockenwolle. Und zwar hatte ich ja gerade davor eben diese Folge gemacht über die Sockenwolle, und das hat mir dann Lust gemacht, verschiedene Methoden auch mal auszuprobieren. Nicht immer einfach mein dreifädiges Normalo-Sockengarn zu machen, das dann nie ganz dünn genug wird. Und hatte, wie waren das? Ich hatte überlegt, genau, ich habe dann hinterher so rote Merino-Seide genommen vom Wollschaf. Ich glaube, dass das Ashford-Kammzüge sind, aber ich weiß es nicht. Finde ich wunderbar, habe ich jetzt auch gleich wieder welche nachbestellt. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, das erste Mal in meinem Leben Kablegarn zu machen. Wie gesagt, das hatte ich noch nie, das fand ich relativ aufregend, und dann auch mit dem Singles-Spinnen in die andere Richtung anfangen, als ich das normalerweise mache und so. Also es war ziemlich spannend. Ich bin dann da hingefahren mit meinen 3 Spulen für den Lace-Flügel. Das ist der von dem Little Jam, der ist ein bisschen kleiner, deswegen ruckelt der nicht so und zieht nicht so, und dann ist es leichter, dünn zu spinnen. Und ich hatte sogar noch eine neue Spule bestellt, weil vierfädig, dass man dann zu 2 Einzelfäden wieder, also 2 zweifädigen Fäden verzwirnt und dann wieder zu einem, da braucht man dann doch relativ viele Spulen. Die hatte ich aber da nicht. Und wie war das? Also ich habe diesen Kammzug einfach in 4 gleich lange Teile geteilt und habe ich glaube, ich habe erst 2 Fäden gesponnen und dann verzwirnt, weil so viel Spulen hatte ich ja sonst nicht. Und dann wieder 2 Fäden gesponnen und miteinander verzwirnt und dann die beiden resultierenden Fäden verzwirnt. Und das lief an dem Samstag dort so klasse, dass ich gar nicht mehr aufgehört habe, sondern gesagt, okay, ich mache dieses Garn fertig. Ich habe es tatsächlich geschafft, diese 100 Gramm bis Sonntagmittag, also wir sind angekommen irgendwie samstags, späten Vormittag oder so. Und dann haben wir Mittag gegessen, dann haben wir wieder gesponnen und gesponnen und gesponnen. Dann haben wir Pferde beguckt, ja, ich glaube schon, und Abend gegessen und weiter gesponnen. Und ich bin erst ins Bett gegangen, als ich so weit war, wie ich wollte. Und habe dann so vor dem Mittagessen am Sonntag, als die anderen schon oben waren, noch eben den letzten Rest fertig gezwirnt. War total happy, weil die Einzelfäden waren super, super dünn. So dünn habe ich das auch noch nie hingekriegt und vor allen Dingen nicht so dünn und so schnell. Also ich habe gesponnen wie verrückt. Das ging nur so durch. Das war total irre. Aber, und die Stärke sieht auch 100 pro aus wie vielleicht eine Spur dicker als 4-fädige Sockenwolle, aber nicht viel. Und ich war also super begeistert. Aber ich habe es jetzt, wie habe ich das? Gewaschen habe ich es noch nicht. Also ich weiß noch nicht, was dann damit passiert. Aber ich habe die Lauflänge gemessen und es sind aus den 100 Gramm leider nur, 118 Wicklungen. Also, und der Strang ist dann so 1,50 maximal, eher etwas kürzer. Jetzt kann ich gerade nicht rechnen, aber es sind auf jeden Fall weniger als 200 Meter rausgekommen als 100 Gramm. Das heißt, ich habe mein Sockenwollziel nicht so wirklich erreicht. Dann dachte ich mir, erst war ich total traurig und gedacht, jetzt muss ich eine Mütze draus machen oder so. Dann habe ich gedacht, naja, was soll's, dann bestelle ich mir halt nochmal 100 Gramm. Dann mache ich halt ein paar Socken, was 200 Gramm Wolle ist ja auch wurscht. Die sind dann vielleicht ein bisschen schwerer, aber das werde ich wohl gerade noch aushalten. Und sehr viel dicker scheinen sie mir nicht zu sein. Aber ich musste dann feststellen, dass genau die gleiche Farbe nicht mehr erhältlich ist. Dumm. Aber ich habe jetzt ein ähnliches Rot bestellt, was ich auch sehr schön finde. Und ich weiß noch nicht, ob ich da ein gemischtes Hellrot-Dunkelrot-Paar draus mache, Socken, oder wie das wird. Auf jeden Fall werde ich euch weiter berichten. Das war also mein erstes Kabelé-Garn, das irgendwie sehr viel kürzer geworden ist, als ich gedacht hätte. Ich glaube, ich habe zu viel Drall reingegeben in alles. Also die Singles habe ich ziemlich stark, einfach so, weil ich Lust hatte, schnell zu treten. Dann hieß es beim ersten Verzwirnvorgang, man soll doppelt so viel Drall reinmachen wie sonst, weil davon ja hinterher noch was weggeht. Und ich glaube, das war einfach zu viel. Also ich habe das auf so einen Drallwinkel von, ich schätze jetzt ganz grob, so 30 Grad gemacht oder so. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich mache eh ziemlich viel Drall drauf und ich habe da getreten auf der kleinsten Übersetzung, die ich auf dem Little Gem habe, das ist 20:1, so getreten, dass es echt viel Wind gemacht hat und wie gesagt, ich glaube, es war etwas zu viel Drall. Ich werde weiter experimentieren. So, nachdem ich gerade beim Spinnen bin, Spinntreffen. Ja, wie gesagt, es war sehr nett, wie immer. Ich meine, da sitzt man dann Stunden um Stunden um Stunden und quatscht und zeigt sich Sachen und zeigt sich Bücher und das war sehr nett, weil ich meine, in meinem sonstigen Leben passiert mir das eher selten, dass ich Stunden um Stunden um Stunden mit Leuten übers Spinnen und Stricken und Handarbeiten und solche Dinge reden kann. Mein Mann ist zwar recht geduldig, weil ich setze mich ja auch hin und höre mir seine Stories von, was macht er gerade? Fasspedale hat er jetzt gemacht, genau, eins nach dem anderen und Verzerrer und Verstärker und so ein Zeug. Aber da ist ja irgendwo eine Grenze erreicht, das sehe ich ja ein. So, oder mache ich mal gleich weiter mit dem Rest Spinnen. Ich habe das Blueface Lester von Knitting Spiro fertig gesponnen. Die Wolle ist spurdicker geworden als geplant, wie immer. Aber ich glaube, sie eignet sich für den Zweck. Es kann aber sehr gut sein, dass die Socken, die ich daraus stricke, relativ kurze Schäfte haben werden, weil es einfach ein bisschen wenig Wolle ist. Aber das ist okay. Also ich glaube, ich muss echt lernen, dass ich mit einbeziehe, dass die Wolle immer noch ziemlich aufgeht, wenn ich sie wasche und dass, wenn ich dreifädige Wolle mache auch und ich habe dann so Stellen, wo ich denke, ach, macht nichts, ist halt ein bisschen zu dick, dass ich das dann schon irgendwie teilweise ganz schön summieren kann. Ich habe auch Stellen in dem Garn, die sind Lace-Stärke dreifädig, gibt es auch. Also es ist jetzt nicht so das regelmäßigste Garn geworden, war auch klar. Also ich meine, das habe ich mitgenommen und irgendwie auf dem Schulausflug gesponnen und überall und dann kann das schon mal passieren. Als ich den Kammzug gekauft habe, habe ich gedacht, das wird so richtig schön leuchtend, rot, orange, lila mäßig. Aber leider ist die Wolle jetzt ziemlich altrosa, hell, orange, also recht pastellig geworden. Ich hätte es mir denken können, ich habe bloß vorher relativ wenig Erfahrung gehabt mit so Kammzügen, die zwar ganz kräftige Farben haben, aber doch auch Teile, die weiß sind. Und das habe ich nicht bedacht, dass die dann natürlich die ganzen Farben so runtertönen, dass das dann so aufhält. Und da war ich am Anfang echt ein bisschen enttäuscht von dieser Pastellisierung, weil Pastell ist ja nun gar nicht so mein Ding. Aber ich denke, ich weiß das nächste Mal, worauf ich da achten sollte. Also das ist jetzt nicht so, dass es ein schlechter Kammzug wäre, aber im Gegenteil, ist wunderbar. Die Farben harmonieren auch und das ist sehr, also sehr harmonisch geworden. Es ist bloß so, dass ich das nächste Mal, wenn ich hier dann wo einkaufen gehe, besser drauf schaue, dass da nicht so große Stellen hellgelb oder weiß oder so drin sind, weil das mischt sich dann da rein und das ist nicht das, was ich dann da gerne möchte. Ich habe aber, nachdem das fertig war und ich dann so im Sockenwoll-Spinnenrausch war, sofort einen nächsten Kammzug von Knitting Spiro angefangen, auch wieder grünes, wieder Blue-Faced Lester, wollte ich sagen. Und dieses Mal ist es welches, das im Kammzug so unterschiedlich schattiert ist. Da gibt es so welche, die gehen von braun über so beige bis ganz hell. Und das hat sie grün gefärbt, sehr schönes Olivgrün. Das geht auch komplett durch. Also das ist eine ganz andere Geschichte. Und das habe ich hergenommen auf der Bosworth Featherweight Spindel und habe angefangen, ganz dünn zu spinnen. Und habe vor, so ein Garn zu machen, wo zwei von den drei Fäden in die eine Richtung gehen und der dritte in die andere. Aber da bin ich dann nicht sehr weit gekommen, weil dann hat die Tour de Vlies angefangen. Und mein riesengroßes Tour de Vlies-Projekt dieses Jahr ist wieder Blue-Faced Lester. Also ich habe gerade Blue-Faced Lester-Tage. Und zwar orange, und zwar ziemlich totes Einheit orange, ziemlich leuchtend auch. Also das habe ich schon mal gesagt, gell. Eine im Spinntreffen hat gesagt, schaut aus wie eine Signalweste. Ganz so ist es dann doch nicht, aber es ist sehr orange und es ist ohne jedwede Schattierung komplett glatt durchgefärbt. Ich meine, es hat den Vorteil, dass es keine großen Varianten gibt. Das hat den Nachteil, dass es auch keine Varianten gibt. Und ich hatte euch ja erzählt, dass ich das in so 20 Gramm Nestchen da aufgeteilt habe. Das hilft enorm, weil ich jetzt eigentlich bei jedem Tour de Vlies-Tag mir am Abend vorher so ein 20 Gramm Ding raushole und sag, okay, das musst du heute spinnen. Und am Wochenende spinne ich zwei. Das läuft ziemlich gut. Ich habe am ersten Tag richtig fett vorgelegt und gleich 50 Gramm gesponnen. So viel habe ich auf der Spindel noch nie vorher gesponnen. Ich brauche ungefähr für 10 Gramm jetzt eine Stunde. Das finde ich schon relativ schnell, vor allen Dingen in der Stärke. Das wird später ungefähr so dick wie achtfädige Sockenwolle, vielleicht eine Spur dicker und dreifädig. Also das heißt, die Einzelfäden sind relativ dünn, aber nicht so dünn wie für meine Sockenwolle da. Genau. Und dann habe ich am zweiten Tag, das war ein Sonntag, habe ich dann nochmal 40 Gramm gesponnen und ich muss sagen, es hat mir dann schon sehr gereicht und ich habe dann schon mir sagen müssen, ja, jetzt spinnst du das noch zu Ende, dann darfst du wieder stricken. Und es kommt mir leicht wie Fronarbeit vor. Auf der anderen Seite hat es auch was. Und was total toll ist, ist, ich komme halt jetzt echt mal weiter. Ich habe von den Fasern 900 Gramm und muss jetzt noch so, nee, ich glaube, ich bin schon unter 600. Ich habe jetzt hier das entsprechende Notizbuch nicht vor mir liegen. Aber ich hatte, als ich angefangen habe, so ungefähr 850 Gramm, kann es sein? Ich weiß es nicht. Und habe jetzt, es kann durchaus sein, ich habe von dem ganzen Zeug nämlich doch ein Kilo, weil ich weiß, ich habe 900 Gramm auf einmal bestellt. Aber ich glaube, ich war das eine Mal schlau und habe nämlich erst mal nur 100 Gramm bestellt und geschaut, wie die Wolle ist, bevor ich da gleich ein Kilo bestelle und dann da anfange. Ich glaube, so war das. Das würde nämlich auch erklären, warum ich 150 Gramm schon gesponnene Wolle hatte und 850 Gramm noch Fasern, weil das macht dann nicht zusammen 900. Ich glaube, das ist der Grund dafür. Ja, und also ich hatte ungefähr 850 Gramm, glaube ich, als ich angefangen habe mit der Tour de Vlies. Jetzt ist die erste Woche ist komplett vorbei. Also der achte Tourtag war schon. Heute ist Montag, wo ich das aufnehme. Da ist Ruhetag. Den genieße ich sehr. Ich spinne heute gar nicht. Und wie viel habe ich? Ich habe auf jeden Fall, meine ich, schon unter 600 Gramm. Also ich habe so 250 Gramm versponnen, vielleicht etwas mehr. Ja, und das finde ich eben sehr motivierend. Und dann habe ich mir überlegt, wenn ich nicht am 21. Juli aufhöre, wo die Tour de Vlies aufhört, sondern mit dem Spinntempo noch eine Woche oder zwei weitermache, dann wäre ich ganz durch. Und das wäre natürlich ziemlich klasse. Dann muss ich das bloß noch alles verzwirnen. Das geht ja in 0, nix. Es wird dann nochmal so ein Ding. Ich glaube, da muss ich mir auch wieder irgendwie Sticker geben oder so, damit ich das da fertig kriege. Aber wie gesagt, es ist zwiespältig. Wenn das jetzt nicht so eine große Menge wäre, dann wäre das nicht so schwierig. Aber irgendwie ist es auch cool. So ein bisschen so wie Bergwandern. Irgendwie, ich gehe die ganze Zeit den Berg hoch und denke mir, so heiß, so steil, ich kriege keine Luft, mag nicht. Das ist eine blöde Idee, hier hochklettern, meine Güte und so. Aber aufgeben ist ja nicht. Und wenn man dann oben sitzt auf dem Gipfel und man hat die ganze Strecke geschafft und sagt, wow, und dann hat man diesen Blick ins Tal und trinkt da so sein Bierchen. Genau. Also so ähnlich stelle ich mir das dann auch vor. Und das Stricken, sage ich euch, das wird ja dann, wie Spaziergang, genau. Von wegen Bergtour. Ja, das war's von der Spinnfront. Gestrickt habe ich auch, stellt euch vor. Ich hatte letztes Mal gesagt, ich hätte diesen Lady Kina Cardigan angefangen. Da habe ich angefangen und dann zog sich das und zog sich. Und die Wolle war wunderschön. Ich mag den Geruch nicht von dem neuen Waschmittel von der Wollmeise. Das macht aber nichts, weil den Geruch von dem alten Waschmittel mochte ich auch nicht. Und es sieht so aus, als ob ich nicht stark allergisch wäre. Also das ist schon mal sehr von Vorteil. Ich finde es bloß, also ja. Aber wenn es nach mir gehen würde, dann würde nichts nach irgendwas riechen und parfümiert sein, außer mein Duschgel riecht nach Zitrone, das finde ich sehr schön und alles andere könnte von mir aus dann nach nichts riechen, wunderbar. Das war nicht immer so, das ist so allergiebedingt bei mir. Und dann saß ich da so mit dieser Strickjacke und dann kam es mir, dass wenn man, das habe ich euch glaube ich letztes Mal schon erzählt, ich bin aber nicht ganz sicher, dass wenn man da oben so quasi rüschenartige Falten direkt unter den Halsausschnitt macht, ja, das habe ich schon erzählt, dass man dann ja ziemlich viel Stoff hat, der dann da so runtergeht in rüschenartigen Falten über mich. Und das dauert echt lange, das zu stricken. Und da hatte ich dann keine Lust mehr. Na, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich die 4 cm aufgeribbelt. Und dann habe ich angefangen, die Strickjacke Kriya von Isolda Teague aus dem Little Red in the City Buch. Ach, und das ist ja so klasse und das macht total Spaß und ich glaube, es passt auch. Vielleicht hätte ich doch eine Nummer kleiner stricken sollen, ich weiß es nicht. Es kann auch eventuell sein, dass mir die Wolle ausgeht. Ich habe ja nämlich nur 2 Stränge von der Wollmeise DK, die ich da benutze und also keine Ahnung. Es wird von oben angefangen. Die Anfangskonstruktion ist ziemlich spannend. Man strickt 2 so kleine Läppchen, die werden dann die Schultern und dann verbindet man das über den Rücken und macht verkürzte Reihen und dadurch so eine Rundung und so. Ist sehr nett und wird alles in eins gestrickt und wird dann geteilt, Vorder- und Rückenteil und die Ärmel. Und da bin ich auch schon drüber und habe mein erstes Knäuel komplett verstrickt. Ich habe immer noch so einen kleinen Bollen über, das war von dem Knäuel, von dem Wickeln, wo dann was irgendwie extra war, genau, das war angeknotet. Das habe ich also noch als Reserve. Und ich habe jetzt mit dem zweiten Knäuel erstmal ich mache kurze Ärmel, das hat so Puffärmel. Und nach der Teilung fürs Vorder- und Rückenteil sind dann nur noch so 6-7 Reihen zu stricken für die Ärmel. Und habe den ersten Ärmel fertig und will den zweiten heute oder morgen anfangen. Das ging irgendwie in einer Stunde oder zwei, ja eher eine Stunde zu stricken, das war relativ schnell. Und das bedeutet, dass ich dann die ganze restliche Wolle für den für die restliche Jacke nehmen kann und dann das auch möglichst lang machen. Ich denke, dass ich, also ich hatte eigentlich geplant, dass ich so Abnäher mache für die Oberweite und da so verkürzte Reihen reinmache, sodass ich also vorne quasi ein längeres Teil habe als hinten. Jetzt, nachdem mir jetzt die Wolle irgendwie vielleicht auch ein bisschen knapp zu werden scheint, bin ich nicht mehr gar so sicher, aber ich glaube, ich mache das trotzdem. Und ich hatte die auch schon mal gestrickt, aber viel zu weit oben. Ich habe nicht bedacht, dass es vielleicht nicht so günstig ist, wenn ich die verkürzten Reihen dann irgendwie so oberhalb des Busens mache. Und also ich muss noch warten. Der Saß sitzt dann noch nicht ganz so hoch, wie ich gedacht habe in diesem Moment. Ja, also das Muster ist total einfach. Das hat eine Kraus-Rechts-Passe, aber die Ärmel sind komplett glatt rechts, hat leichte Puffärmel. Und die dann unten so einen kraus-rechtsen Rand haben. In dem Muster ist auch eine Variante, wo man lange Ärmel machen kann. Das fände ich ja ganz klasse, aber dafür habe ich definitiv nicht genug Wolle. Es gibt an dem Ding auch zwei Taschen oder eine. Ich glaube, es sind zwei. Die sind ganz niedlich. Ich weiß noch nicht, ob ich die reinmache oder nicht. Und es hat keine so Taillenformung, aber es ist so A-förmig. Also das Modell im Buch ist aus Alpaka gestrickt. Das soll etwas lockerer fallen. Ich habe ja jetzt Merino oder sowas. Muss ich mal schauen, wie ich das dann mache. Genau. Dann habe ich die, die Sockenwolle, die ich gesponnen habe aus dem Knitting Spiro BFL, dieses rottönige. Da habe ich jetzt auch die Sherman Socks angefangen, auch Isolda Teague. Und das Muster ist, eigentlich finde ich es total klasse, aber ich mag die Spitze nicht, die sie macht. Die schaut aus, als ob ich eine Mütze auf meinen Zehen hätte. Die geht relativ breit auseinander. Meine Zehen sind wahnsinnig spitz, also das passt da nicht so gut. Ich stricke das jetzt trotzdem so, wie das da steht. Ich musste auch für das Anschlagen dieser Socken wieder irgendwie eine neue Technik lernen. Unsichtbarer Anfang aus der Mitte raus, wobei mir dann aufgefallen war, ich kannte den schon. Und wenn ich mir endlich mal merken könnte, wie rum ich da anfangen muss, dann wäre das nämlich gar kein Thema. Aber manche Sachen muss man halt jedes Mal wieder nachschlagen, wenn man sie anfängt. So oft mache ich das nämlich auch nicht. Dann strickt sich wunderbar. Passt auch jetzt die Wolle zum Muster. Also das ist das Günstige, dadurch, dass die Farben sich egalisiert haben und das dann mehr so verwaschen, die so ineinander übergeht, sieht man dann wenigstens auch das Zopfmuster. Das hat so wie Rippen Broken Rib heißt es auf Englisch. Ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt. Das heißt, man macht so ein Rippenmuster und die linken Maschen, da macht man nicht immer lauter linke übereinander, sondern immer eins links. Also das ist dann wie kraus rechts gestrickt. Und dazwischen hat man Reihen, die nur glatt rechts sind. Ja, ich hoffe, ihr könnt euch das jetzt irgendwie vorstellen. Und ich stricke die. Ah, das wollte ich auch noch erzählen. Ich habe mir Knit Pro Carbon Nadeln geholt in 1,5 und 1,75. Nachdem das ja jetzt für achtfädige Sockenwolle ungefähr ist, dieses Muster stricke ich mit 1,75. Und da wollte ich auch noch mal was sagen. Und zwar in der Folge 64 von Distelflieges Urbana Spinnstube. Da haben sich dann einige Podcasterinnen unterhalten über Maschenproben und so. Und da hat dann irgendwer gesagt, ich weiß nicht mehr wer, ja, so wie Susanne, die dann diesen ganzen Rolli gestrickt hat mit Nadel 2, das muss ja schrecklich sein, muss ich dazu sagen, erstens war 2,5. Und zweitens stricke ich mit den 2,5er Nadeln dann so locker wie andere Leute mit 3,5er Nadeln und deswegen muss ich dann auch nicht so viele Maschen nehmen. Also genauso wie ich mit meinen 1,5 mm Sockennadeln stricke ich dann trotzdem nur 60 Maschen für einen normalen Socken. Das heißt, ich stricke gar nicht mehr. Ich stricke bloß so locker. Das ist das Problem. Oder vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hatte ich mir von Blackthorn diese Original-Carbon-Nadeln gekauft, in auch 1,5. Und die sind so gar nicht rutschig und die sind so ein bisschen quietschig. Wenn man da einsticht, macht das so ein komisches Geräusch. Und ich wurde mit denen irgendwie nicht so richtig warm. Und dann hatte ich auch noch handgesponnene Wolle. Ich gedacht habe, oh, feine neue teure Nadeln, feine neue Wolle. Und das hat sich alles da so quergestellt. Aber dann hatte jemand in einem anderen Forum gesagt, sie hat diese Knit Pro Carbon-Nadeln ausprobiert und die gefallen ihr sehr gut und die haben Metallspitzen. Und die sind tatsächlich, ich weiß nicht, ob die lackiert sind oder so geschliffen oder so, die sind um einiges glatter. Ich finde den Griff von den Carbon-Nadeln eigentlich sehr angenehm. Das ist ähnlicher, also ein bisschen ähnlich wie Holz, aber es ist einfach ein anderes Material. Und ich mag das lieber als die glatten Metallnadeln, die irgendwie so kalt sind und hart. Und dadurch, dass die Metallspitzen haben, rutscht es dann auch bei der Spitze. Das finde ich sehr schön. Was ein bisschen blöd ist, ist, ich habe ein, zwei Spitzen, wo es so ein bisschen hakt, wenn man drüber schiebt. Aber das ist halt relativ schwierig, den Übergang wirklich glatt hinzukriegen. Und was ein bisschen sehr dumm war, war, dass mir gleich am Anfang irgendwie eine von den Nadelspitzen abgefallen ist, wo ich dann auch die Konstruktion sehen konnte. Also das Carbon hat dann am Ende noch so einen langen, dünnen, hängt nochmal so raus und darauf ist die Metallspitze aufgesteckt. Aber wir haben das jetzt mit Sekundenkleber geklebt. Ich konnte nicht mehr sagen, welche Nadel da irgendwie auseinandergegangen ist. Das ist also wunderbar. Und dass das mal passieren kann, dass da so eine Verbindung aufgeht, ich denke, das ist voll okay. Und ich weiß auch, wenn ich die jetzt zurückgeschickt und reklamiert hätte, dann hätte ich auch eine neue Nadel gekriegt. Aber das ist ja dann irgendwie mit der Post auch immer so ein Heckmeck und zahlen dann alle Porte und so. Und außerdem muss ich dann wieder warten auf meine Nadeln. Die sind auf jeden Fall total klasse und die benutze ich jetzt für die Sherman-Socken. Bei den Sherman-Socken bin ich jetzt das dritte Mal beim Zwickel, was wieder zeigt, warum ich so wahnsinnig ungern Socken stricke, die bei der Spitze anfangen. Denn es ist einfach wahnsinnig schwierig abzuschätzen, wo ich mit den Zunahmen für den Zwickel dann anfangen muss. Es stand im Muster, wie war denn das? Man soll mit den Zunahmen anfangen, wenn man noch ungefähr 12 Zentimeter von der, also die Fußlänge weniger 12 Zentimeter. So war das. Das habe ich beim ersten Mal versucht. Dann sind sie viel zu lang geworden. Dann habe ich geschaut, wie viel sie wahrscheinlich zu lang sind, habe den ganzen Zwickel zurückgeribbelt, habe dann noch, ich weiß nicht, 8 Reihen wieder aufgeribbelt oder so. Dann ist es aber so, man kann nicht an jeder Stelle aufhören im Muster. Also man kann nicht an jeder Stelle anfangen, diesen Zwickel zu stricken. Man braucht eine bestimmte Stelle im Muster und das geht immer nur alle 6 Reihen, dass man da anfängt. Hab dann so vor mich hingestrickt, hab dann schon das Gefühl gehabt, boah, ist aber echt ein bisschen lang. Hab dann anderen Socken da dran gehalten und gedacht, ne, geht ja doch und so. Und musste dann, als ich endlich, hab schon angefangen, die Fersenwand zu stricken, musste dann und habe den Socken dann heute Morgen angeschaut und gedacht, warte mal, so große Füße hast du aber gar nicht so lange. Das sieht ja aus wie Socken für deinen Mann. Und nachdem er Schuhgröße 43 hat und ich so 39,40, ist das dann doch ein kleiner Unterschied. Dann habe ich mal mein Maßband rausgezogen und dann war der Socken 27 und ein bisschen Zentimeter lang. Meine Füße sind aber nur 25 und ein bisschen Zentimeter lang, also so 25,5 oder so. Ich glaube, der größere. Und das war dann, und ich habe ja vor allen Dingen auch extra besonders wenig Wolle. Ja, super. Also habe ich dann heute früh wieder den ganzen blöden Zwickel aufgeribbelt. Und Zwickelstricken ist immer ein bisschen doof. Insofern, als ich inzwischen meine Nadelspiele für Socken mag ich am liebsten welche, die 15 cm die Nadeln lang sind. Das ist alles wunderbar, bis man dann so einen riesen Zwickel strickt für zum Beispiel so Catbody-Ferse oder so. Dann, das geht alles noch, aber das wird dann ein bisschen eng auf den Nadeln mit diesen ganzen Zwickelmaschen. Und dann muss sie immer schon schauen, dass die nicht runterfallen und so. Und da also ich habe jetzt den Zwickel wieder angefangen und habe ihn so ungefähr halb fertig oder so. Ich habe heute Morgen gestrickt. Habe ich heute Morgen gestrickt? Vielleicht war das gestern. Wahrscheinlich war das gestern. Ich hatte heute nämlich gar keine Zeit zum Stricken, weil ich heute auf dem Schulausflug meines Sohnes mit war. Nee, ich habe den gestern schon aufgeribbelt. Deswegen ging das nämlich dann. Und habe heute auf dem Schulausflug auch ein bisschen gestrickt. Weil ich habe da immer rumgesessen, während die Kinder irgendwie Wasserproben entnommen haben und so. Und ich dachte, solange da keiner ertrinkt oder die sich hauen oder so, kann ich da auf einer Bank sitzen und in Ruhe stricken beim Zuschauen. Genau, das war alles, was ich gestrickt habe. Eigentlich schon relativ viel, gell? Ja, geht was weiter, ist ja gut. Und dann wollte ich noch irgendwas sagen? Nee, ich glaube, das war es jetzt erstmal. Dann komme ich zu meinem heutigen Thema. Also, mein heutiges Thema ist figurschmeichelnd stricken. Und zwar geht es im Wesentlichen um das Buch Knit to Flatter von Amy Herzog. Herzog wahrscheinlich, aber die sagt garantiert Herzog zu sich selber. Das ist ein Buch über Pulloverstricken. Habt ihr euch schon fast gedacht, schätze ich. Also bis jetzt ist mir noch kein Hosenstrickbuch untergekommen oder sowas. Und dieses Buch wurde irgendwie hochgelobt von allen Seiten und auch eben bei dem Spinntreffen, wo ich war, dann wieder jemand gesagt, oh, das ist so total toll, sie macht ihren Craftsy-Workshop. Das Craftsy ist ja sowas, wo man so Video-Workshops buchen kann und die kann man dann anschauen, wann man Lust hat und im eigenen Tempo. Und die Dozenten, die beantworten auch Fragen und helfen. Das Prinzip finde ich total klasse. In praktischer Umsetzung ist das bei mir so, dass ich 5 Workshops gebucht habe, einige davon auch kostenlos. Und noch keinen der Workshops bis zu Ende auch nur angeschaut habe, geschweige denn eins dieser Projekte gemacht habe. Also ich finde aber auch vorm Computer sitzen und so Internetvideos anschauen immer ein bisschen schwierig. Also ich brauche das eigentlich, dass ich mir das runterladen kann und dann irgendwann anschauen. Aber ich weiß, also eigentlich, wenn ich mir dann mal die Zeit nehme, ist das bestimmt total klasse. Aber ich werde jetzt nicht den Knit to Flatter Craftsy Workshop auch noch mir besorgen, denn ich habe ja jetzt das Buch und das habe ich bekommen und habe das dann echt quasi in einem Satz durchgelesen. Wobei ich sagen muss, ich habe mich mit den Kapiteln, die nicht auf meinen Körpertyp zutreffen, nicht so super viel beschäftigt. Also, es geht um Körpertypen, um darum, wie man Pullover strickt, die einem dann schmeicheln. Ich bleibe erstmal bei dem sachlichen Kram. Sie teilt die Leute ein in im Wesentlichen 3 Körpertypen. Der eine Typ ist bottom heavy, also unten betont. Der andere Typ ist top heavy. Also oben betont, eigentlich würde ich kopflastig sagen für Top-Heavy, aber das ist in diesem Fall nicht der Punkt, sondern es geht mehr so um die Schultern und ich glaube zum Teil auch um die Oberweite, aber vor allen Dingen Schultern, Hüften. Und dann gibt es noch den Proportional-Typ, also den proportionalen Typ. Das sind die, die bei den Schultern und Hüften in etwa gleich sind. Dann gibt es noch, was haben wir denn, Curvy und so, also es ist, lass mich mal schauen, das ist jetzt schon wieder eine Woche her. Sie macht das sehr hübsch hier. Sie hat auch einen Workshop. Man macht von sich ein Foto in einem Top und einem Unterteil, was relativ eng ist, damit man das dann auch sehen kann, wie der Körpertyp ist. Dann zeichnet man da lauter so Linien ein und die kann man dann messen. Und dann kann man das ganz genau sehen. Was haben wir denn hier? Ich blätter hier gerade rum, weil mir jetzt gekommen ist, dass es auch noch so Untertypen und Dinge zu bedenken gibt, die ich jetzt nicht mehr weiß. Ah ja, es gibt noch Other Figure Features, genau, andere Figur Features. Und da kommen dann so Sachen auch zur Sprache, wie was ist, wenn ich eine besonders große Oberweite habe, eine besonders kleine, wenn mein Bauch und mein Po so rausstehen oder nur mein Bauch oder nur mein Po. Das ist alles relativ sinnvoll und auch relativ, es ist vor allen Dingen super erklärt. Man sieht also auch, dass sie zu dem Thema schon ewig Workshops gibt und sie hat auch eine Blogserie zu dem Thema. Also das ist alles wunderbar. Das, was sie da sagt, ist so ganz konventionell, wie man das eben macht, wenn man sich anzieht. Also quasi die Blicke dahin lenken, wo man sie gern hätte und von dem weg, wo man sie gern nicht hätte. Dann die, was weiß ich, so Sachen wie bunte Farbenmuster, irgendwelche Sachen, die halt die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, soll man dahin legen, wo man halt da quasi seine Vorzüge herausstreichen will. Was ich ganz lustig fand, war, dass, also ich meine, ich habe von mir kein Foto gemacht, ich gestehe, ich muss mich bloß wohin stellen und dann sagt ihr alle, ja klar, bottom heavy. Also es ist wirklich gar keine Frage, noch nie gewesen. Keines der Models, die bottom heavy sind in dem Buch, hat so viel bottom heavy wie ich. Das ist auch ziemlich lustig. Die hat zu jedem Körpertyp so ungefähr 3 Modelle. Die sehen auch, das finde ich sehr angenehm, nicht so modelmäßig aus, sondern das sind offensichtlich ganz normale Frauen. Manche ein bisschen dicker, manche ein bisschen dünner. Aber dann sieht man das so am, ich wollte gerade sagen, realen Beispiel. Es ist ja nicht so, als ob Models jetzt irreal wären. Also ich meine, die Fotos von Models sind oft relativ irreal, weil die so retuschiert werden. Aber das sind ja trotzdem irgendwie normale Frauen. Was wollte ich jetzt? Ja, also wie gesagt, keins von den Bottom-Heavy-Models hat so ein ausgeprägtes Bottom-Heavy wie ich. Aber ich fand es auch sehr angenehm, sie beschränkt sich nicht nur auf diese 3 Typen, sondern sie zeigt auch Leute, die, wenn man die dann so von der Seite sieht, also von der Seite soll man sich auch fotografieren, dann sieht man ja auch, wie gerade oder schräg oder wo was raussteht oder reingeht. Und für alle diese Dinge gibt sie Tipps, wie man dann was strickt, das dann einem schmeichelt. Diese Tipps waren jetzt für mich nichts wirklich Neues. Aber ich bin ja erst wieder drauf gestoßen, dass ich mich mit dem Thema, wie man sich für welche Figur kleidet und was dann günstig und ungünstig ist, mit dem bin ich ja schon konfrontiert, seit ich 4 bin. Also wie meine Mutter sagte, steck das T-Shirt nicht in die Hose, wenn du einen Gürtel anhast, denn dann steht dein Hintern so raus und so. Also wie gesagt, ich kenne mich da relativ gut aus. Was mir noch nicht so untergekommen war, war ihre Behandlung der Ärmellänge. Sie gibt dann auch Tipps, wie lang die Ärmel, und es geht auch um die Proportionen jetzt Oberkörper zum Unterkörper und so. Also es ist nicht nur diese 3 Haupttypen, sie differenziert da auch, hat aber bestimmte Regeln. Also die alte Regel, vertikale Linien strecken, horizontale Linien verbreitern. Das heißt, jemand wie ich sollte immer schauen, dass irgendwas Vertikales, Auffälliges oder irgendwie da bei den Schultern ist und ich sollte dann zum Beispiel mir keinen Pulli stricken, der dann so Querstreifen am Po hat. Ja, ich versuche gerade mir das vorzustellen, das wäre, glaube ich, wahrscheinlich tatsächlich eine blöde Idee. Und sie macht es auch, die Ärmellängen. Also für mich müsste das dann so sein, dass die Ärmel am besten da aufhören, wo meine schmalste Stelle ist, in der Mitte. Und dann saß ich da und habe mir so überlegt, okay, soll ich jetzt ehrlich den Rest meines Lebens nur noch Pullis stricken mit kurzen Ärmeln oder welche, die dann da am Ärmel irgendwie so Querstreifen haben oder ein Muster oder so? Ah. Amy Herzog ist wirklich ein vernünftiger Mensch. Die sagt nicht, wir müssen uns alle nur Sachen anziehen, die immer günstig sind und unsere Vorzüge herausstreichen. Es geht ihr da schon auch viel ums Wohlfühlen und sie gibt einem halt das Handwerkszeug an die Hand, dass man auch Strickmuster ändern lernt. Wenn ich jetzt einfach irgendwas stricken will und ich gucke mir das dann an, dass ich dann auch vorher schon beurteilen kann, ist das was an mir gut aussieht oder nicht. Zum Beispiel diese Crea-Jacke, die ich gerade stricke, die wäre dann zum Beispiel wieder günstig für Leute, die bottom-heavy sind, weil erstens habe ich Puffärmel, das heißt, das macht mich oben optisch etwas breiter. Es gibt diese Kraus-Rechts-Passe, die ja auch so ein horizontales Element hat und den Blick nach oben lenkt auf das, wo was los ist. Also wenn ich jetzt oben zum Beispiel ein Strickmuster hätte mit anderen Farben, das würde dann auch den Blick nach oben ziehen. Und die Leute gucken natürlich, der Blick geht immer dahin, wo was los ist. Interessante Kragen wären dann auch günstig. Sie sagt auch viel über Halsausschnitte und Oberweite und so. Und das ist alles wirklich sehr vernünftig. Es ist auch, wie gesagt, gut erklärt. Und sie gibt auch konkrete Beispiele bei den Mustern, die drin sind. Wenn ich jetzt der und der Typ bin und ich will jetzt das stricken, was nicht für mich geeignet ist, was mache ich dann? Das finde ich sehr gut. Sie sagt, und da hat sie wahrscheinlich recht, es führt eigentlich keinen Weg daran vorbei, Strickmuster zu ändern. Zu dem Schluss bin ich ja auch schon vor längerer Zeit gekommen, wenn mir die Konfektionskleidung nicht passt im Laden, dann kann mir auch das Strickmuster nicht passen. Weil die ja auch irgendwie nach solchen Konfektionsgrößen gehen müssen. Genau, das wollte ich jetzt noch. Also das Buch ist sehr, sehr gut. Ich bin selber nicht so 100% sicher, ob ich das jetzt gebraucht hätte wirklich. Aber es bringt einiges auf den Punkt, was ich so noch nie irgendwo auf den Punkt gebracht gelesen habe. Und es gibt eben auch variable Tipps. Also zum Beispiel gibt es ja dann Leute, die so und so ausgeprägt sind und dann, ob sie dann eben, wie gesagt, große Oberweite, kleine Oberweite, runder Po, flacher Po und so solche Sachen sind ja viel Teil, je wenig. Das sind ja alles auch Dinge, die man noch damit bedenken muss. Was ich schwierig finde persönlich, ist der Ratschlag für Leute wie mich, U-Boot-Ausschnitte zu tragen. Wahrscheinlich hat sie recht, dass der U-Boot-Ausschnitt oben quasi optisch breiter macht. Ich finde U-Boot-Ausschnitt für mich immer schwierig, weil der normalerweise mir dann nämlich immer von der Schulter rutscht. Der ist einfach zu weit. Außerdem ist dann der andere Aspekt ist halt, ist jetzt wirklich das Allerwichtigste an einem Strickstück, dass es mir schmeichelt. Oder eben gibt es auch andere Überlegungen, zum Beispiel Wärme, Bequemlichkeit. Zum Beispiel, wie war das? Es gibt noch ein Buch, wie heißt denn das? So Stricken für große Größen von Jillian Moreno und noch irgend so einer berühmten Designerin. Und ich habe keine Ahnung mehr. Big Girls Knit heißt das Buch jetzt. Ha! Genau, Big Girls Knit, Knits, irgendwie so. Ich schaue euch das nach und das ist dann in dem Blogpost. Und da gibt es auch so einige Tipps, wobei da stärker alle runderen Frauen über einen Kamm geschert werden. Also auch nicht so komplett holzschnittartig, das nicht, aber und da gibt es dann zum Beispiel so einen Tipp, dass man, wenn man sehr viel Oberweite hat, keine Rollkragen trägt und keine hohen Ausschnitte und so. Also ich mag zum Beispiel diese für Herren geschnittenen T-Shirts nicht. Die sehen tatsächlich bei mir immer doof aus. Ein bisschen mehr Ausschnitt ist besser. Aber ich habe mir trotzdem Rollkragen gestrickt, weil ich nämlich vielleicht ab und zu auch mal was am Ausschnitt anziehen muss, damit ich mich nicht erkälte. Weil das ist bei mir eine relativ empfindliche Zone. Wenn ich Ausschnitt trage im Winter, dann kann ich mich gleich ins Bett legen, krank, weil das kann ich ja gar nicht haben. Natürlich behelfe ich mich dann damit, dass ich über meinem Rollkragen eine Kette trage oder einen Schal oder sowas, was dann wieder so eine Längslinie macht. Wie gesagt, ich habe das mal gelernt, das stimmt so nicht. Das ist bloß irgendwie immer so ein Thema gewesen. Ich habe eine recht modeinteressierte Tante gehabt, und also die Tante habe ich noch, und einen Onkel, der Schneider war, und die hatten eine Hosenfabrik. Und da war das auch immer ein Thema. Welche Modefarbe ist gerade angesagt? Was kombiniert man jetzt? Das war ja in den 70er Jahren, wo ich das alles gelernt habe, gell? Was darf man jetzt für Farben kombinieren, die man früher nicht kombinieren durfte? Und was trägt man zu solchen Hosen und Zeug? Und von daher will ich sagen, ich habe da einen systematischen Lehrgang gemacht, habe ich nicht, aber scheint so, als ob ich da doch durch Familienumstände und so irgendwie relativ viel mitgekriegt hätte. Ich habe auch sehr viele Jahre lang so Frauenzeitschriften gelesen, wo das immer so ein Thema war. Und ja, interessant. Mhm, genau. Auf jeden Fall, sollte ich sagen, ja, ist immer die Frage, soll ich jetzt immer nur noch mit kurzen Ärmeln rumlaufen? Ich meine, mir ist natürlich völlig klar, dass ich den gleichen Effekt erreichen kann, wenn ich jetzt zum Beispiel ein dunkleres T-Shirt, langärmeliges, unter eine kurzärmelige Wolljacke ziehe und dann habe ich da trotzdem die Linie an meinem Arm, die dann auf meine nicht gar so fette Taille hinweist und so. Aber ja, also wenn ich mich denn also so anziehen möchte, dass ich quasi proportionierter ausschaue, dann weiß ich jetzt nach dem Buch, wie ich das tun kann. Und ich weiß auch, wie ich Strickmuster ändern kann, damit die dann zu mir passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Muster habe, dass ich dann, das war eigentlich, glaube ich, ihr Hauptanliegen. Ich suche mir einen Pulli aus, den will ich stricken, weil der sieht cool aus und es macht wahrscheinlich Spaß zu stricken. Und dann stricke ich den und der sieht total klasse aus, da so liegend und dann ziehe ich den an und ich sehe ihn ganz furchtbar aus. Und damit man diese Enttäuschung nicht so hat, deswegen hat sie dieses Buch geschrieben. Aber dann, wie gesagt, auch im Rahmen dieser ganzen Körpergefühl, Wiegen, Abnehmen, sonst was, Debatte, die wir ja in den letzten Wochen laufen hatten, habe ich dann auch überlegt, und warum bitte muss ich mich jetzt immer figurschmeichelnd anziehen? Und das ist vielleicht auch tagesformabhängig und manchmal ist mir das vielleicht völlig wurscht, ob ich in was total fett aussehe, weil das ist jetzt leider das weichste, bequemste T-Shirt, was ich finden konnte und alles andere ging heute gar nicht. Ich bin jetzt auch zum Beispiel jemand, merkt es immer stärker, dass der Wohlfühlkoeffizient von so einem Kleidungsstück extrem wichtig ist. Also ich kann ja noch so toll da drin aussehen, wenn das irgendwie kneift oder kratzt oder juckt oder einengt, dann geht das irgendwie gar nicht. Und da stoße ich auch auf ganz merkwürdige Dinge. Das habe ich früher nicht so wahrgenommen. Ich glaube, ich werde echt immer empfindlicher. Ich habe mir zum Beispiel vorletztes Jahr irgendwann so eine Bluse gekauft. Das ist einfach so ein Kittel mit einem runden Ausschnitt und Dreiviertelärmeln und an den Dreiviertelärmeln unten ist ein bisschen Gummi, das ist so gerafft. Das schneidet nicht ein und gar nichts. Wenn ich einen halben Tag diese Bluse anhab, dann möchte ich am liebsten das Gummi sofort da abschneiden. Allein die Struktur des Gummis auf meiner Haut macht, dass ich sage, mach das weg, mach das weg. Und außerdem ist die Bluse eben eine Bluse, also aus Stoff und nicht aus irgendwie Jersey oder Strick oder so. Das heißt, ist nicht ganz so dehnbar. Und ich merke, ich habe auch wirklich keinerlei Geduld mehr mit so Oberbekleidung, die sich nicht dehnt. Das liegt zum einen daran, dass ich berufsbedingt irgendwie ständig mit den Armen rummache und da schon auch eine Bewegungsfreiheit im Schulterbereich brauche, die die meisten Leute wahrscheinlich nicht so brauchen jeden Tag. Aber also ich habe zum Beispiel heute eine Bluse an, die ist eigentlich so eine Trekking-Bluse, so ein kariertes Ding mit irgendwie Funktionsschlag-mich-tot-Zeug. Theoretisch müsste die super bequem sein. Die ist weit genug. Sie passt nicht 100 pro, aber ich meine, wie gesagt, Konfektion, was will man erwarten? Das Ding macht mich rappelig, gell? Bloß weil es in den Schultern und genau die Bündchen an den Ärmeln sind nicht ganz so dehnbar, wie ich das gern hätte. Und der Stoff ist nicht ganz so weich, wie ich das gern hätte. Und dann kann es sein, dass ich dann die Vollkrise kriege in dem Ding und kann das nicht anziehen. Aber das ist jetzt, glaube ich, ein relativ spezielles Problem. Früher hat mir das weniger was ausgemacht, aber da war es auch schon so. Also hochhackige Schuhe, enge Röcke, so Blazer, die ja eben in den Schultern, da sind dann so Polster drin und das dehnt sich nicht und so. Das habe ich auch immer nur mal einen Tag angezogen, aber nicht permanent. Gut, der Bequemlichkeits- und Weichheitsfaktor und so ist natürlich bei Strickstücken jetzt weniger das Problem, aber ja, und ich merke halt, das sind so viele Dinge, weißt, dann ist es vielleicht günstig, wenn dann die Jacke sehr weit ist, aber ich bin dann vielleicht jemand, der ständig an Türklinken hängen bleibt und dann möchte ich vielleicht die Ärmel nicht so weit machen oder so. Also das war das eine Ding, was mir da aufgefallen ist, und das andere ist halt die Frage, warum muss ich mich jetzt gefällig anziehen? Wir haben in unserer Gesellschaft immer noch ganz stark das Gefühl, dass natürlich jede Frau immer irgendwie hübsch sein muss. Gefällig, gepflegt, gut gekleidet. Und dann frage ich mich, und warum? Und wer sagt das? Und ist ja nicht so, als ob ich jetzt hier immer rumlaufe und irgendwas verkaufen will oder so, oder mich oder meinen Körper, sondern also ich finde, das muss auch okay sein, so ohne Make-up, ohne Haarspray, ohne hochhackige Schuhe, ohne Nylonstrümpfe und vielleicht mit Klamotten, die eben nicht meine schöne Oberweite betonen und den Blick auf meinen Ausschnitt lenken und so, weil das mag ich zum Beispiel gar nicht. Was ich gar nicht geht, ist zum Beispiel, sind T-Shirts oder Pullis, die dann so ausgeschnitten sind, dass wenn ich mich dann sehr weit vorbeuge, irgendwie die halbe Welt mir in die Unterwäsche gucken kann und so. Aber das wäre wahrscheinlich sehr figurschmeichelnd. Nee, keine Ahnung. Ich finde das auf jeden Fall immer heikel. Also ich mag Mode und ich mag auch, wenn man sich mit Liebe und Hingabe anzieht. Und ich meine, wenn man jemand ist, der strickt und der Pullover strickt und so, dann verwendet man ja eh relativ viel Zeit und Energie und Gedanken auf Kleidung und somit auch irgendwie auf Mode. Aber ja, ich weiß auch nicht. Also also allein der Buchtitel Knit to Flatter, ich bin halt mit dem Schmeicheln, Vorzüge betonen, Fehler kaschieren, irgendwie ein bisschen auf Kriegsfuß. Wobei ich dann sagen muss, ja, ich ziehe auch nicht ganz enge Oberteile, was weiß ich, schwarzes, enges T-Shirt an und eine weiße, weite Hose und mache mir dann noch eine Schleife auf den Po. Keine Ahnung. Aber wie gesagt, zwiegespalten bin ich da. Das Buch ist super. Mir ist immer noch Little Red in the City sympathischer, aber da lernt man nicht so viel über das. Also gerade dieses Thema, wenn ich jetzt einen Pulli sehe oder eine Jacke oder so, ich will mir das stricken, wird mir das wahrscheinlich stehen. Welche Elemente von dem Ding sind für mich passend und welche, ja, günstig oder ungünstig. Ich kann mich natürlich immer noch dann dazu entscheiden, irgendwas zu machen, was gar kein bisschen günstig ist. Aber dann weiß ich es wenigstens vorher und rassel nicht in diese Falle rein, dass ich das stricke und denke, oh, so eine schöne Jacke, so eine schöne Jacke, so, und ziehe die an und denke, irgendwie ist die verkehrt, komisch. Und das, obwohl ich die richtige Größe gestrickt habe. Aber da ist sie zu eng und da ist sie zu weit und hier ist sie zu kurz und da ist sie zu lang. Und außerdem habe ich in der irgendwie einen dicken Hintern. Das kann man dann natürlich vorher etwas besser abschätzen. Aber wie gesagt, dieses ganze gefällig sein, hübsch sein, sich auch zurücknehmen und nicht auffallen und so, das, ich weiß auch nicht. Also ich habe mich zum Beispiel früher wirklich jeden Tag eine Zeit lang geschminkt. Echt für mich, also meinem Mann, dem ist das völlig wurscht. Dem ist es sogar fast lieber, ich schmink mich nicht. Und wie gesagt, ich fand das eher so ganz angenehm und dann irgendwann hatte ich wieder gar keinen Bock. Und zurzeit habe ich eigentlich normalerweise einfach gar keinen Bock. Und dann kann das auch passieren, dass ich abends ins Konzert gehe und nur die üblichen Jeans und T-Shirts anhabe und kein Make-up und nix. Hat sich noch niemand beschwert? Ich glaube auch, dass meiner Erfahrung nach da andere Frauen sowas stärker wahrnehmen als die meisten Männer. Aber ich meine, es ist ja nun, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass hier viele Leute zuhören, die sich für irgendwie irgendwelche imaginären Männer schön machen. Ja, wie gesagt, zwiespältig. schmeicheln, nicht schmeicheln. Ich war dann auch nicht sicher nach dem Lesen dieses Buches, ob ich dann Abnäher machen muss für meinen Po, für meinen Bauch und für meinen Busen oder ob das dann vielleicht ein bisschen viel ist. Nun gut, ich werde weiter rumexperimentieren. Also die Sache mit den Brustabnähern finde ich momentan irgendwie ziemlich klasse. Und das baue ich auch gerade in alle Pullis ein, die ich stricke. Strickjacken, genau, auch so ein Ding, wenn man so jemand ist wie ich, eine Strickjacke ist günstig, weil eine Strickjacke hat in der Mitte diese Linie, das streckt. Ich habe auch einen relativ kurzen Oberkörper, nicht wahr? Kann man dann jede Hilfe brauchen. Okay, ja, also ich würde gerne jetzt noch ein schönes Fazit abgeben, aber mir fällt irgendwie keins ein. Habt ihr heute ausnahmsweise mal eine Buchbesprechung gekriegt von mir und die Folge ist jetzt mit einer Stunde wirklich auch lang genug und es wird Zeit fürs Abendessen. Also, ich freue mich sehr, dass ich so viele Rückmeldungen gekriegt habe das letzte Mal und verbleibe wie immer. Ihr wisst ja, creativemother.de, meine E-Mail-Adresse ist creativemother, ist das ein Wort? Weiß ich nicht, ist auf meiner Website. Ich glaube, es ist ein Wort, creativemother@web.de. Ich glaube, ich bin irgendwie aus der Übung. Ich bin Free Jazz Mama auf Twitter, auf Pinterest und bei NaNoWriMo. Ja, genau, 25.000 Wörter muss ich ja dieses Monat auch noch schreiben. Und jetzt habe ich irgendwie 3 nicht schreibende Tage hinter mir, also ich komme jetzt langsam in Bedrängnis. Twitter, E-Mail, oh, habe ich alles. Also, ich hoffe, ich schaffe es in 14 Tagen wieder und wünsche euch frohes Stricken. Ciao.